Hey Lilian, ich habe bei LinkedIn gesehen, dass du letztes Jahr zwei Babys bekommen hast, und zwar ein menschliches und ein akademisches. Und da habe ich mich gefragt, wie bringt man eigentlich Arbeit, Promotion und Kind unter einen Hut? Willst du mal erzählen?
Oh, da erwischst du mich gerade noch rechtzeitig. Lass uns am besten direkt loslegen.
Okay, super, ich bin gespannt. Warum denn so rechtzeitig?
Nächste Woche Mittwoch beginnt mein Mutterschutz für mein dann in deiner Rechnung drittes Kind. Deshalb sollten wir uns lieber beeilen, damit wir noch rechtzeitig aufnehmen können.
Dann passt das ja perfekt. Lass uns loslegen.
Wie sieht's mit dir aus? Hast du auch Lust, kurz mal was anderes zu machen? Dann hereinspaziert. Mein Name ist Alexandra Vujadinovic und ich stifte Menschen aus dem Wissenschaftssystem zum Prokrastinieren an. Und vielleicht auch dich. Mit meinen Gästen spreche ich über ihre Aufgaben und Rollen, die spaßigen und nervigen Seiten wissenschaftlicher Arbeit und auch über das ein oder andere Geheimnis der akademischen Welt. Heute erzählt mir Lilian Fischer von den alltäglichen, aber auch logistischen Problemen, die sich im Feld der Vereinbarkeit ergeben.
Dann würde ich sagen, hey Lilian, schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast, jetzt noch kurz vor dem Mutterschutz ein bisschen mit mir über Arbeit, Promotion und Muttersein, Mutterwerden zu sprechen. Willst du dich einmal kurz vorstellen? Was machst du so und wie bist du vielleicht auch auf die Idee gekommen, noch zu promovieren neben einer Vollzeitstelle?
Ja, total gerne. Ich bin aktuell Programmleitung bei Wissenschaft im Dialog. Also ich leite unser Insights-Programm. Das ist so unser Programm, wo wir uns Fragen rund um Wissenschaft und Gesellschaft widmen. Was ist irgendwie gute Wissenschaftskommunikation? Wie blicken Leute auf Wissenschaft und Forschung? Und dass ich da gelandet bin, war jetzt, würde ich sagen, gar nicht so erwartbar, weil ich in meinem Studium, wie glaube ich, so die meisten meiner Generation relativ wenig mit Wissenschaftskommunikation zu tun hatte. Also ich wusste nicht mal, was es ist, während ich studiert habe. Ich habe ursprünglich mal internationale Beziehungen im Bachelor studiert und danach dachte ich, also im Nachhinein eine total idiotische Idee, aber damals kam es mir super vor. Ich könnte ja in Großbritannien zwei Master machen und das würde dann genauso lange dauern wie einer in Deutschland. Ja, im Nachhinein würde ich diese Entscheidung vielleicht auch anders treffen, aber damals erschien es mir total logisch und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe formell Friedens- und Konfliktforschung studiert in meinem ersten Master in Schottland, habe aber dann am Ende viel mehr Soziologie gehört, weil das irgendwie interessanter war. Und danach habe ich politische Psychologie studiert in Canterbury und hatte dann in meinem zweiten Master ziemlich Pech mit meiner Betreuung. Ich habe in deine Folge zu guter Betreuung reingehört und würde sagen, das war auf jeden Fall kein Beispiel guter Betreuung und bin so ein bisschen aus dem Master rausgegangen, tatsächlich mit der Überzeugung, das war es mit der Wissenschaft. Ich bin da wirklich zu dumm für, und ich habe auch keine Lust mehr, mich nochmal in so ein Abhängigkeitsverhältnis zu begeben. Also ich war sehr, hatte sehr abgeschlossen mit dem Kapitel Wissenschaft. Bin dann zurück nach Deutschland, nach Berlin. Ich komme auch aus Berlin und dachte, ja gut, dann da weiß ich irgendwie, wo ich anfangen kann. Und habe dann total klassisch Jobbewerbung geschrieben, wie man sich das so vorstellt. 35, das weiß ich noch genau. Und hatte mir so eine Deadline gesetzt, so bis Weihnachten suche ich nur in Berlin. Und wenn das nicht klappt, dann suche ich deutschlandweit. Und dann kam kurz vor Weihnachten die Einladung zum Bewerbungsgespräch bei Wissenschaft im Dialog. Und das war eben wirklich Zufall. Also ich kannte Wissenschaftskommunikation wirklich nicht, und war auf Wissenschaft im Dialog gestoßen, weil sie damals tatsächlich eher eine forschungslastigere Stelle ausgeschrieben hatten, wo es um so verschiedene Methoden ging, mit denen ich im Studium gearbeitet hatte. Und das fand ich irgendwie spannend. Und dann habe ich da auch angefangen, Anfang 2019, also jetzt auch schon gute 7 Jahre her, und bin dann da nicht mehr weggekommen, weil ich Wissenschaftskommunikation dann total spannend fand, in verschiedenen Projekten gearbeitet habe, bis ich dann irgendwann eben diese Programmleitung jetzt übernommen habe. Und 2021, also hat schon auch ein bisschen noch gedauert, hatte ich dann irgendwann das Gefühl, es würde mir doch nochmal Spaß machen, wissenschaftlich zu arbeiten. Und irgendwie hätte ich Lust, dieses Feld, was ich jetzt aus der Praxis kennengelernt hatte, nochmal mehr zu beleuchten und zu reflektieren. Und genau, habe mich dann mal so ein bisschen mit diesem Thema berufsbegleitende Promotion auseinandergesetzt und dann ja mir eine Betreuerin gesucht. Hanna Schmidt-Petri hat mich dann betreut. Dann kam kurze Zeit später noch Mike Schäfer dazu. An der Stelle sozusagen als Gegenstück zu meiner Masterbetreuung geht einmal ganz viel Liebe raus an die beiden. Also das war total super mit denen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Fand ich auch lustig in eurer Folge zur Betreuung, dass ihr so negativ über die Begriffe Doktormutter und Doktorvater gesprochen habt, weil das für mich so sehr liebevolle Begriffe sind. Ich sag auch häufig, sie waren meine Doktoreltern, weil ich irgendwie ja einfach auch eine sehr emotionale, enge Beziehung zu den beiden hatte und die mich total unterstützt haben und wissenschaftlich total gefördert haben. Also ja, da hatte ich echt richtig Glück und es hat sehr, sehr viel Spaß mit denen gemacht. Genau, und dann habe ich eben die Promotion neben der Stelle bei Wissenschaft im Dialog gemacht. Die habe ich dann ein bisschen reduziert, damit es zusammenpasst. Und habe dann Anfang 2024 mein erstes Kind bekommen. Im Frühjahr 2025 die das eingereicht und dann jetzt letzten Herbst eben verteidigt. Genau, und bin jetzt quasi seit diesem Jahr in Anführungszeichen nur noch bei Wissenschaft im Dialog tätig.
Okay, super. Ja, das sind wirklich sehr viele Stationen und cool, dass es auch so Verbindungen gibt zu den anderen Folgen, dass du da auch schon mal reingehört hast. Ich finde das super spannend, also wie du auch über deinen eigenen Lebenslauf gesprochen hast. Unser Ausgangspunkt ist ja so ein bisschen dein LinkedIn-Beitrag PH Done, als du dann sozusagen fertig warst. Und da hast du ja auch so ein bisschen über deine Doktoreltern, die du ja dann als was Positives empfindest, oder den Begriff gesprochen. Und ja, wenn man sich das LinkedIn-Profil so anschaut, dann denkt man sich, wow, da ist alles super gelaufen, total viele gute Stationen irgendwie abgeklappert und total erfolgreich und so hätte ich so gesagt, wenn ich drauf schaue. Aber es ist natürlich schön, auch irgendwie nochmal so diesen Einblick zu haben von dir, dass manche Sachen auch nicht so glatt gelaufen sind, wie sie dann vielleicht aussehen. Das ist, glaube ich, ja schon mal ein sehr ehrlicher und offener Start in die Folge, den wir uns, glaube ich, auch gut beibehalten können. Wir sind ja jetzt sozusagen bei dem Punkt angekommen, dass du darüber gesprochen hast, dass du mit der Promotion dann neben der Vollzeitstelle angefangen hast, dann aber auch schon direkt die Stelle so ein bisschen reduziert hast. Also du hattest da schon das Bedürfnis, das irgendwie zu vereinbaren und musstest dann auch Entscheidungen treffen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen.
Genau, also ich hatte so ein 80-20-Modell. Ich habe in 80% gearbeitet, um eben auch einen Stellenumfang zu haben, um mich selber finanzieren zu können. Also ich war nie formell an der Universität angestellt, hatte keinen Arbeitsvertrag an der Universität und bin aber entsprechend auch nicht finanziell von der Universität unterstützt worden, was natürlich aber auch dazu geführt hat, dass ich völlig frei war, selber zu entscheiden, wie lange ich brauchen möchte und wie viel Zeit ich daran investieren möchte. Das heißt, ich hatte im Prinzip 4 Tage die Woche für den regulären Job und dann 1 Tag die Woche für die Promotion.
Hast du das auch wirklich so eingehalten, oder?
Also ich würde sagen, das ist extrem wichtig, damit es klappt, dass man das so einhält. Also ich glaube, das funktioniert deutlich besser, als zu sagen, man arbeitet 5 Tage reduziert und dann macht man mal nachmittags noch was, weil dann verschieben sich immer Termine und Sachen dauern länger. Und diesen einen Tag zu haben, an dem ich dann auch eine Zeit lang wirklich sehr konsequent eine Abwesenheitsnotiz drin hatte, nicht erreichbar war, meine E-Mails nicht gelesen habe, sondern wirklich gesagt habe, dieser eine Tag, da mache ich nur das. Das hat mir sehr geholfen. Und also ich glaube, Menschen sind sehr unterschiedlich, was für sie funktioniert. Aber ich glaube, für mich persönlich war die berufsbegleitende Promotion auch mit der einzige Weg, in dem ich hätte promovieren können, aus verschiedenen Gründen. Also einmal weiß ich schon auch sehr genau aus dem Studium und auch aus der negativen Erfahrung in meinem 2. Master, dass ich das mental nicht so gut aushalte, wenn ich mich nur über meine wissenschaftliche Leistung definiere, weil die ja doch mühsam ist und lange dauert und auch immer mal wieder man große Rückschläge hat. Und mir hat das immer sehr gut getan zu wissen, dass das ein isolierter Teil ist, in dem ich die Möglichkeit habe, mein Forschungsinteresse auszuleben. Aber wenn da was schiefläuft, dann habe ich auch noch 4 Tage die Woche, wo ich andere Sachen mache, die vielleicht gut laufen und wo ich Bestätigung bekommen kann. Und wenn dann auf der Arbeit mal was schief lief, konnte ich mich freuen, dass ich am Freitag einen ganzen Tag lang Paper lesen darf. Also für mich hat sich das einfach sehr gut ergänzt und hat mir sehr viel Energie gegeben, um beides auch parallel zu machen. Und ich habe auch, das ist vielleicht auch noch wichtig, kumulativ promoviert. Und auch das hat, glaube ich, einfach gut dazu gepasst, wie ich gut arbeiten kann, weil ich für eine Monographie ehrlicherweise, glaube ich, nicht die Ausdauer habe. Aber eine kumulative Dissertation sich auch so ein bisschen angefühlt hat wie die Drittmittelprojekte, die wir bei Wissenschaft im Dialog haben. Es ist halt abgegrenzt, es gibt Arbeitspakete, dann schließt man das ab, dann ist es auch weg und dann kommt wieder das Nächste. Und das hat sich für mich gut gefügt. Und vielleicht als letzter Punkt, was für mich auch noch gut gepasst hat, war, dass sich natürlich meine Arbeit und meine Promotion sehr ergänzt haben. Ich habe vorhin gar nicht zu meinem Thema gesagt. Ich habe promoviert zu beruflichen Selbstverständnissen in der Wissenschaftskommunikation. Wie sehen sich Leute eigentlich, die diesen Beruf praktisch ausüben? Das heißt, ich habe natürlich mit einer Community gearbeitet, die ich sehr eng schon kannte durch meine Arbeit. Und dadurch, dass ich ja auch jetzt inzwischen diese Leitung des Insights-Programms übernommen habe, ist unser Kontakt zur Forschungscommunity auch über dieses Insights-Programm sehr intensiv. Das heißt, diese beiden Teile haben sich auch immer sehr ergänzt. Und ich wüsste jetzt nicht oder kann wenig darüber sagen, wie es ist, wenn man in einem Feld arbeitet, zum Beispiel in der Wissenschaftskommunikation und dann in molekularer Biologie promoviert. So, das stelle ich mir deutlich schwieriger vor, oder auch Laborarbeit machen muss oder so. Und die Themen haben sich bei mir einfach immer sehr gut ergänzt.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, das ist sogar so ein Punkt, bei dem man vielleicht gar nicht direkt denkt, wenn man über Vereinbarkeit nachdenkt. Also, dass dann irgendwie die Themen, die man beide irgendwie im Job, aber auch in der Promotion bespielt, dass, wenn die gut vereinbar sind oder wenn sie sich ähneln, dass man dann vielleicht nochmal, ja, so wie du, so eine Leichtigkeit dadurch hat, aber andererseits auch, dass du ja geschaut hast, wo du dann deine Erfolgserlebnisse hast, also weil die wissenschaftliche Arbeit nicht immer unbedingt so das Erfolgsergebnis bringt und dann vielleicht auch die Abläufe einfach viel länger sind, bis so ein Paper einfach mal publiziert ist und man wirklich das Feedback bekommen hat und dann nach Jahren dann auch wirklich die Promotion durch ist und so hat man dann schon immer in dem Arbeitsalltag, so wie du bei Wissenschaft im Dialog, einfach diese ja, kleinen Fortschritte, kleinen Erfolge. Das finde ich auch sehr spannend, ja.
Aber ich glaube, was man zur Vereinbarkeit von Beruf und Promotion schon auch noch sagen muss, ist, das kommt natürlich auch auf beide Seiten an, die jeweils die Arbeit und die Promotion mit begleiten oder steuern. Also bei Wissenschaft im Dialog wurde ich immer wahnsinnig darin unterstützt, diese Promotion noch zu machen. Also es gab einen Geschäftsführerwechsel in der Zeit, in der ich promoviert habe, unter beiden Geschäftsführern wurde ich total darin unterstützt. Mein Team hat das immer unterstützt, hat diesen Freitag sehr respektiert. Und auf der anderen Seite natürlich auch in der Promotion. Es gibt nicht viele Leute, die überhaupt berufsbegleitende Promotionen betreuen. Und ich hatte einfach Glück, da Leute zu finden, die geglaubt haben, dass ich das irgendwie schaffen kann und die mir das auch immer wieder vermittelt haben, dass sie glauben, dass ich es schaffen kann. Das habe ich auch als große Unterstützung empfunden. Und wenn beide Seiten das gut finden und unterstützen und fördern, dann hilft das natürlich. Als wenn jetzt der Arbeitgeber das eher so ein bisschen kritisch sieht und sich denkt, ach, wäre doch besser, wenn sie 100% arbeiten würde, dann bin ich mir sicher, dass einem nicht so der Weg geebnet wird. Und natürlich muss man gleichzeitig auch sagen, ja, ich habe das sehr versucht einzuhalten und mir da diese Zeit für die Promotion auch irgendwie zu erkämpfen. Aber es wäre auch wirklich gelogen zu sagen, dass ich in 4 Jahren nie am Wochenende was gemacht hätte oder dass man Abend drauf gegangen ist. Also natürlich, je nachdem, welche Phase es war, ist manchmal der Freitag weggefallen, aber dafür sind auch manchmal Wochenenden weggefallen. Also klar, es ist ja auch einfach viel Arbeit.
Ich kann vielleicht auch ein bisschen von meinem Modell der Vereinbarkeit erzählen. Also ich bin ja noch nicht Mutter, darüber sprechen wir ja gleich noch, wie dann diese dritte Komponente dazukommt. Aber bei mir ist es ja eine monographische Promotion beziehungsweise Dissertation dann. Und ich war auch zuerst als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt, also wirklich als Promotionsstelle und habe dann die Geschäftsführung letztes Jahr im Oktober übernommen beim Rhein-Ruhr-Center. Also vielleicht kann ich ja kurz noch sagen, wir kennen uns natürlich auch durch diese Wissenschaftskommunikationsbubble und haben uns auch vorher schon mal gesprochen und verschiedene Dinge irgendwie auch zusammen geplant so ein bisschen. Und ja genau, da habe ich so das erste Mal die Erfahrung gemacht, okay, jetzt geht es nicht mehr nur noch darum, dass ich die Promotion fertig kriege, sondern ich habe jetzt noch ganz viele andere Sachen zu tun. Mhm. Und ich habe das jetzt auch so gehandhabt, Also es gab schon noch mal am Anfang eine sehr intensive Phase, wo ich eigentlich keine Zeit für die Diss hatte, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja.
Und dann habe ich das irgendwie versucht, noch mal ein bisschen aufzuholen, nachzuholen. Das hat auch einigermaßen gut geklappt, dann irgendwie mal am Wochenende oder dann doch mal mehrere Tage dafür genommen und das wirklich mal durchgezogen. Aber im Grunde habe ich auch diese Aufteilung, wie du das hattest. Also ich habe einen festen Tag, den Freitag, wo ich wirklich an der Dissertation schreibe, mich nur damit beschäftige. Und sonst, wenn ich mal merke, okay, hier ist ein bisschen Puffer, dann mache ich vielleicht noch mal eine Stunde irgendwie an einem anderen Tag. Aber ich empfinde das irgendwie ganz anders, weil die Arbeit als Geschäftsführung ist für mich gar nicht so, dass ich da diese Wahrnehmung habe, dass da Dinge abgeschlossen sind, sondern für mich ist das so eine fortlaufende Arbeit. Also die endet irgendwie nie. Und bei der Dissertation habe ich das Gefühl, ich kann da ganz in Ruhe dran arbeiten. Ich bin da schon so gut eingearbeitet und das endet irgendwann. Also für mich ist die Dissertation dann eher so die Entspannung und gar nicht so sehr dieses alltägliche Geschäftsführungs, diese Prozesse und alles. Ja, ich glaube, es ist immer sehr individuell, je nachdem, in welcher Konstellation man ist und was man für einen selbst auch so als richtig empfindet.
Ja, total. Ich glaube, ich habe also das Gefühl, im praktischen Arbeitsalltag ist es so häufig, keine Ahnung, dann hat man 10 ungelesene E-Mails und wenn man dann 8 beantwortet hat, habe ich schon mal das Gefühl, boah, richtig was geschafft heute. Und dann in der Diss hatte ich manchmal das Gefühl, ja toll, jetzt sind irgendwie 3 Stunden vergangen und ich habe ein halbes Paper gefühlt gelesen. Also ja, aber du hast total recht, das ist ganz subjektiv, wie man das wahrnimmt. Und ich glaube auch wirklich, dass es Leute gibt, für die diese Kombination einfach nicht gut funktionieren würde. Also das muss ja auch nicht für jeden erfolgreich sein. Es gibt auch viele Leute, die, glaube ich, dann eher das Gefühl haben, es nimmt ihnen immer die Zeit und sie können sich nie einer Sache ausreichend widmen. Da werden wir wahrscheinlich auch bei Vereinbarkeit mit Familie noch drauf kommen, weil ich glaube, auch da sind die Wahrnehmungen subjektiv ganz unterschiedlich, ob das was ist, was sich ergänzt oder ob man eigentlich immer mehr das Gefühl hat, nichts, was ich mache, kann ich irgendwie richtig vollständig machen.
Genau. Vielleicht können wir auch noch mal sagen, also das hier ist ja jetzt kein Podcast, in dem wir irgendwie Lösungen fürs Leben anbieten.
Genau.
Sondern wir erzählen Geschichten und wir wollen Perspektiven darstellen und einfach ja darüber reden, wie du das gemacht hast, wie das für dich funktioniert hat und dass wir einfach mal deine Perspektive darstellen. Vielleicht können wir dann auch mit der Familie direkt weitermachen. Also hast du dir während der Promotion oder vielleicht auch als du nur gearbeitet hast, schon Gedanken darüber gemacht, wie das denn mit einem Kind oder generell mit dem Familienleben vereinbar ist? Oder kam das erst so, ja, als das Kind vielleicht auch schon da war? Das interessiert mich, wie das bei dir war.
Genau, also bei uns war es so, bei meinem Partner und bei mir, dass wir immer sehr sicher wussten, dass wir Kinder wollen. Also das heißt, die grundsätzliche Diskussion, ob das überhaupt in unser Leben passt und ob das überhaupt richtig für uns ist, haben wir in dem Sinne nie geführt, weil wir uns sehr, sehr sicher waren. Und das glaube ich auch wieder bei allen Leuten anders, aber bei uns kam auch irgendwann der Zeitpunkt, wo wir uns sehr sicher waren, jetzt haben wir Lust, so, das wäre jetzt irgendwie schön, jetzt können wir uns das gut vorstellen. Und dann war es eher so, dass wir, während ich schwanger war, uns Gedanken gemacht haben darüber, was ist uns, wenn das Kind da ist, eigentlich jeweils wichtig? Mhm. Was ist uns wichtig für uns selber dann noch machen zu können und was wollen wir der anderen Person auch gerne ermöglichen? Und das hat jetzt nichts mit Beruf oder Promotion zu tun, aber wir haben uns auch zum Beispiel jeder ein Hobby ausgesucht, wo wir gesagt haben, das wollen wir auf jeden Fall weitermachen und wo die jeweils andere Person gesagt hat, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dir das zu ermöglichen. Und die machen wir auch bis heute. Das hat gut funktioniert. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Und eine Sache, die ich eben auch sehr klar gesagt habe, ist, ich möchte die Dissertation noch abschließen. Ich möchte fertig promovieren. Das ist mir wichtig, dass wir das irgendwie möglich machen, dass das geht. Zur Vereinbarkeit mit meinem Beruf habe ich mir ehrlich gesagt wenig Gedanken gemacht, weil ich einfach wusste, dass Wissenschaft im Dialog ein wahnsinnig familienfreundlicher Arbeitgeber ist. Ich kannte viele KollegInnen mit Kindern. Ich wusste, wie offen alle damit umgehen, Betreuungszeiten irgendwie möglich zu machen. Homeoffice war möglich bei uns. Von daher war das was mich nicht so viel beschäftigt hat, weil ich wusste, ich bin an einem Ort, wo das gut geht. Und nur darüber habe ich Kontrolle, was später in meinem Leben beruflich noch passiert und wie das da mit der Vereinbarkeit aussieht, konnte ich in dem Moment ja auch einfach noch nicht absehen oder kontrollieren. Und da ich mir eben so sicher war, dass ich Kinder will, habe ich mir da wenig Gedanken drüber gemacht.
Okay. Ja, ich finde es schon sehr schön, dass ihr euch da generell auch über sowas wie Hobbys Gedanken gemacht habt. Also, dass man wirklich auch so verschiedene Teile des Lebens irgendwie trotzdem weiterführt, obwohl man irgendwie auf vieles gleichzeitig achten muss. Vielleicht kannst du auch so ein bisschen erzählen, wie so ein Arbeitstag dann für dich mit Kind war. Also wann bist du zum Sport vielleicht gegangen oder was sonst auch dein Hobby ist, das weiß ich ja noch nicht. Und wie, also hast du das Kind vielleicht auch, also ich habe da schon ganz wilde Geschichten gehört, dass zum Beispiel Leute irgendwie an Papern schreiben und ihr Kind irgendwie auf der Brust schlafen haben und solche Sachen. Klar. Also erzähl doch mal, wie war dein Alltag dann auch mit kleinem Baby vor allem?
Ja, das Hobby war die Band, in der ich spiele. Okay. 3 Wochen nach der Geburt war ich das erste Mal wieder bei der Probe, was dazu geführt hat, dass mein Partner an vielen Donnerstagabenden am Anfang stundenlang durch den Park gelaufen ist mit unserem Kind, damit ich proben kann. Also tatsächlich, und auch das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr individuell, war es für mich erstmal so, es ist ja rein rechtlich so, dass man eigentlich, es sei denn, man möchte das explizit nicht, 6 Wochen vor der Geburt in Mutterschutz geht und dann hat man danach nochmal 8 Wochen. Mhm. Und alles, was man dazu macht, ist dann Elternzeit, aber dieser Mutterschutz, der steht einem sozusagen hin wie her zu. Und als mein Mutterschutz dann anfing, bevor auch das Kind noch da war, war ich total begeistert, weil ich so viel Zeit für meine Diss hatte auf einmal. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die das Gefühl haben, gegen Ende der Schwangerschaft können sie auch nicht mehr so gut denken und das ist alles für sie sehr anstrengend. Und das hatte ich einfach nicht. Das ist ein sehr subjektives Erleben. Ich hatte das Gefühl, das ist total cool, weil ich auf einmal irgendwie Zeit habe und mich da so richtig nochmal reindenken kann. Und genau, nach der Geburt habe ich dann diese 8 Wochen Mutterschutz genommen und wir haben es tatsächlich jetzt bei unserem ersten Kind so gemacht, dass ich nach den 8 Wochen wieder arbeiten gegangen bin. Wir haben uns so aufgeteilt, dass mein Partner ab der Geburt in Elternzeit gegangen ist und dann für 8 Monate und ich hatte eben diese 2 ersten Monate mit ihm zusammen, wo ich im gesetzlichen Mutterschutz war. Und danach bin ich wieder arbeiten gegangen für ein halbes Jahr. Und dann habe ich nochmal 5 Monate Elternzeit gemacht. Also wir haben sozusagen uns dann abgewechselt. Und das war super cool. uns hat das richtig gut gefallen. Wir haben da natürlich viel drüber nachgedacht. Wie wollen wir es machen? Warum wollen wir es so aufteilen? Und im Endeffekt auch viel mit unseren Eltern gesprochen, weil tatsächlich interessanterweise es bei uns beiden auch in der Kindheit so war, dass die Väter zu Hause geblieben sind und unsere Mütter sind arbeiten gegangen. Sowas prägt einen natürlich auch, glaube ich, dass man überhaupt auf diese Idee kommt, ja, dass man das auch vielleicht so rum machen kann. Und haben uns aus verschiedenen Gründen dafür entschieden. Bei meinem Job war es ein bisschen ungünstiger, lange raus zu sein, vor allem zu dem Moment gerade. Wir hatten das Gefühl, es ist für die Vater-Kind-Beziehung irgendwie schön, wenn sie diese intensive Zeit auch am Anfang haben. Genau. Und das heißt, der erste Arbeitsalltag mit Kind war natürlich entsprechend anders, glaube ich, als für viele Leute, die dann quasi nach einem Jahr wiederkommen und ein einjähriges Kind zu Hause haben. Ich hatte halt ein wenige Wochen altes Kind zu Hause und es war vor allem extrem viel Logistik am Anfang. Und wir hatten viel Glück, also unser Sohn hat von Anfang an akzeptiert, aus der Flasche zu trinken. Das ist nicht bei allen so. Wir hatten auch Glück, weil ich sehr gut abpumpen konnte. Das ist auch nicht bei allen so. Und ich kenne auch Einzelfälle, die das auch so rumgemacht haben, wo dann die Partner 2-mal am Tag zur Arbeitsstelle der Mutter fahren, um das Kind zum Stillen vorbeizubringen. Was ich auch super finde und was aber bei uns nicht notwendig war, weil das gut funktioniert hat. Aber das heißt, ich habe gearbeitet und dann hatte ich meine festen Zeiten, wo klar war, jetzt pumpe ich ab, und hatte auch entschieden, damit sehr offensiv umzugehen. Ich hatte mich mit einer Bekannten unterhalten, die das auch so rumgemacht haben. Ich kenne tatsächlich kaum Leute, die das so gemacht haben wie wir, und habe deshalb lange mit ihr gesprochen, um so ein bisschen zu verstehen, wie die manche Herausforderungen gelöst haben. Und sie hatte das sehr unter der Hand gemacht sozusagen, also sich eingeschlossen zum Abpumpen, die Milch auch so ein bisschen versteckt. Und ich habe das gar nicht gemacht, sondern ich hatte ein großes Schild an meiner Tür, wo klar war, das mache ich jetzt. Ich habe Meetings auch beendet, wenn klar war, jetzt, also ich brauche diese Viertelstunde jetzt. Habe das immer offen in den Kühlschrank auch gestellt, weil ich irgendwie dachte, mir ist es schon auch wichtig, dafür Sichtbarkeit zu schaffen, dass andere Leute sehen, ach ja, geht ja anscheinend auch. So, scheint ja irgendwie möglich zu sein. Wenn wir Kooperationsveranstaltungen irgendwo anders hatten, habe ich immer vorher gefragt, habt ihr einen Kühlschrank, kann ich einen Raum haben? Also um das einfach möglich zu machen. Und wenn das gar nicht ging, ja, dann ist eben mein Partner oder auch meine Eltern, die bei uns um die Ecke wohnen und sehr auch unterstützt haben zum Thema Vereinbarkeit, sind halt dann vorbeigekommen und haben mir meinen Sohn vorbeigebracht. Und dann habe ich halt gestillt. Und das heißt, ich saß dann schon auch manchmal irgendwie da mit diese tollen Pumpen, wo man die Hände nicht braucht, und habe dann E-Mails geschrieben oder telefoniert und dabei war die Milchpumpe an. Das war schon auch Teil des Arbeitsalltags. Und auch da hatten wir einfach wieder wahnsinnig Glück, weil das einfach sehr schnell ging bei mir. Also das ist bei Frauen sehr unterschiedlich und es gibt Frauen, die brauchen wahnsinnig lange, um irgendwie relevante Mengen an Milch abzupumpen. Und ich habe irgendwann war ich total durchgetaktet und hatte das drauf, auch mit Abspülen und Saubermachen. Und ich brauchte einfach eine Viertelstunde für eine Stillmahlzeit. So. Das heißt, es war super gut zu integrieren. Genau. Und das, ich habe, ja, wie gesagt, sehr subjektiv, ich habe die Zeit als super cool empfunden. Ich hatte Lust, wieder zu arbeiten. Es hat mir Spaß gemacht, mich wieder zu konzentrieren und an den Themen irgendwie zu arbeiten. Mein Partner hatte eine gute Zeit zu Hause, hat super viel gekocht und ist mit irgendwie dem Kind durch die ganze Stadt gezogen. Und ich hatte so das Gefühl, ich komme nach Hause und krieg so einen riesen Boost an Energie. Und dann gehe ich wieder auf die Arbeit und nehme diese Energie mit und kriege da aber durch die mentale Arbeit auch wieder Energie, die ich mit nach Hause bringe. Also so wie ich es vorhin bei der Promotion gesagt habe, hat es sich auch angefühlt in dieser ersten Zeit, als Mutter, als ich wieder gearbeitet habe. Nur, und darauf kommen wir jetzt sicher gleich, dann noch die Promotion, das wurde irgendwann ein bisschen viel.
Okay, bis hierhin hört sich das aber alles wirklich sehr, sehr schön an. Und was ja gesagt wird, ist einfach auch viel Unterstützung. Und ich finde das auch super witzig, dass du von Logistik sprichst, weil sich das einfach total unromantisch irgendwie anhört. Und das kann man auch nicht romantisieren, sondern das ist einfach das Leben, so wie man das eben handhaben muss. Und ja, was man da alles so an Unterstützung braucht und an was man auch alles denken muss. Ne? Also so wie du gesagt hast, ist da irgendwie ein Kühlschrank vorhanden? Kann ich das da machen? Kann ich das umsetzen? Das kann natürlich auch ein Mental Load sein. Für dich hat super gut funktioniert und ich meine, das ist ja sehr gut. Also wie ging es dann mit der Promotion weiter? Was hat da gut funktioniert und was eher nicht so?
Also was ich an der Stelle nochmal einmal sagen will, wirklich betonen will, ich habe es vorhin so kurz so am Rande, ja, und meine Eltern, die wohnen um die Ecke, das darf man nicht unterschätzen, was für ein krasses Privileg das war. Und meine Eltern waren auch zu dem Zeitpunkt beide schon nicht mehr berufstätig. Ich bin Einzelkind, ihr erstes und einziges Enkelkind. Die hatten richtig Lust auf Großeltern. Also die haben uns so wahnsinnig viel unterstützt und so viel möglich gemacht. Und ich glaube, man darf das einfach nicht vergessen, wenn man Leute hat, die an Orten wohnen, wo sie keine Familie haben oder auch wenig Leute kennen, dass da einfach ein großes Unterstützernetzwerk fehlt, was wir einfach so hatten und einfach in Anspruch nehmen konnten. Und genau, wo sie die auch immer gesagt haben, ah ja, du hast da irgendwo in Berlin Mitte eine Veranstaltung, na, dann gehen wir doch irgendwie den Tag über mit dem Kind spazieren und bringen ihn dir zweimal zum Stillen vorbei. Das ist nicht selbstverständlich. Also das hat uns wahnsinnig, wahnsinnig viel unterstützt. Genau, und mit der Promotion war es irgendwann so, dass ich einfach gemerkt habe, so diese Freitage, das hat mich echt was gekostet, mich dann nochmal ranzusetzen. Also diese 4 Tage Arbeit war cool, hat sich gut ergänzt, hatte ich auch Lust. Und freitags habe ich häufig gemerkt, jetzt muss ich richtig viel Energie nochmal aufbringen, um jetzt noch dieses eine zusätzliche Projekt mit abzuschließen und hatte so gegen Ende 2024 dann ein relativ klares Gefühl plötzlich, und ich kann auch gar nicht benennen, warum das auf einmal so klar wurde, entweder ich schaff's jetzt oder es wird nichts mehr. Also irgendwie habe ich gemerkt, dass entweder ich komme jetzt zum Punkt oder ich krieg's gar nicht mehr abgeschlossen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann eben auch die Programmleitung. Also über die Zeit, in der ich promoviert habe, ist mein Job auch anspruchsvoller geworden. Ich habe Führungsverantwortung für mehr Personen übernommen, für mehr Projekte. Also es wurde auch einfach anspruchsvoller. Als ich angefangen habe, war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Projekt und hatte überhaupt keine Personalverantwortung. Und das war wieder für mich so ein total cooler Moment mit meinen Doktoreltern. Ich werde sie weiterhin so nennen. Weil ich mit ihnen da sehr, sehr offen und ehrlich drüber gesprochen habe und gesagt habe, ich würde das gerne abschließen, aber ich merke, ich kann es nicht mehr zu einem so hohen Grad an Perfektion treiben, wie vielleicht möglich wäre, wenn die Bedingungen anders sind. Aber ich möchte es gerne abschließen. Was müssen wir tun, damit ich das schaffe? Und dann waren die sofort dabei, haben das verstanden, haben mich unterstützt. Wir haben einen sehr klaren Plan gemacht. Ich hatte eine sehr klare Deadline. Und dann hat mich im Endeffekt meine eigene Elternzeit gerettet, sozusagen. Und vor allem aber nicht diese Elternzeit, sondern meine Eltern, die, als ich in Elternzeit war, mein Kind 2 Tage die Woche genommen haben, den Tag über betreut haben. Die anderen 3 Tage unter der Woche habe ich dann mit ihm verbracht, habe das total genossen und hatte dann diese 2 Tage, wo ich einfach richtig konzentriert gearbeitet habe und geschrieben habe und aber auch ein bisschen pragmatisch war. Also ich würde sehr, sehr ehrlich und selbstkritisch sagen, diese Dissertation ist sicher nicht die beste Dissertation, die jemals im Feld der Wissenschaftskommunikationsforschung geschrieben wurde. Weiß ich nicht, ob andere Leute das berufsbegleitend und mit Familie schaffen. Ich habe es nicht geschafft, aber ich habe sie abschließen können. Und das war das, was für mich wichtig war. Es ist eine solide Arbeit. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich habe da irgendwie was Schlechtes oder was wissenschaftlich Stümperhaftes abgegeben. Aber den Grad an Perfektion, den andere Leute mit ihrer Dissertation erreichen, den habe ich nicht geschafft zu erreichen.
Ja, ich glaube, dass viele so eine gewisse Perfektion anstreben, aber irgendwann muss man dann auch pragmatisch sein, wenn man es irgendwie abschließen will und einfach zu viele andere Dinge noch so auf dem Tisch liegen. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, hast du dann die Zeit, die du dann nicht arbeiten musstest, eigentlich aktiv dafür verwendet, die Promotion auch abzuschließen. Also wirklich mit dem Plan, den du mit deinen Doktoreltern gemacht hast, und das hat dann sehr gut funktioniert.
Wir hatten halt eine ziemlich klare Deadline, weil es eine Weile lang so aussah, als ob Mike nicht im Lande sein würde eine Zeit lang. Und an der Uni Passau, wo ich promoviert habe, sind Verteidigungen in Person. Das heißt, wir mussten es schaffen, dass er noch da ist. Außerdem wussten wir, man muss ein halbes Jahr warten zwischen Abgabe und Verteidigung. Das heißt, wir konnten so ein bisschen zurückrechnen. Und dann hatte ich eine total klare Deadline. Ich hatte Elternzeit bis Mitte April, und zwar klar, bis Mitte Mai muss ich abgeben.
Okay.
Und tatsächlich hat es sich sozusagen ganz gut ergeben, weil im Mai war dann eine Konferenz in Schottland. Und wir hatten uns dann überlegt als Familie, dass wir alle zusammenfahren und dann noch wandern gehen. Und dann war klar, okay, dann gebe ich auf jeden Fall davor ab, weil ich gehe nicht mit so einer halbfertigen Dissertation im Rucksack wandern. Genau, und dann hatte ich was, worauf ich hinarbeiten konnte, und das, finde ich, funktioniert auch immer ganz gut. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum ich mit einer Monografie so kämpfen würde, weil ich so das Gefühl hatte, oh, das ist so uferlos. Und in dem Moment war einfach sehr klar,
ja, das sagst muss noch du gemacht was.
Werden. Ja.
Sag das nicht so oft, ich werde schon nervös.
Sorry.
Alles gut. Ja, du hast jetzt schon öfter deine Eltern angesprochen und was auch für eine Riesenunterstützung für dich war, aber natürlich auch dein Mann, der auch extrem viel dann auch dafür getan hat, so in der Absprache, die ihr hattet, dass jeder sein Leben so, wie man es möchte, auch weiterführen kann. Hast du eigentlich auch Angebote von der Uni oder von Wissenschaft im Dialog irgendwie genutzt? Also es gibt ja wirklich so eine Riesenvielfalt an Mutter-Kind-Zimmern, an, ja, so sagen wir mal so Paketen, die man irgendwie bekommt, vielleicht auch um das Kind zu beschäftigen, wenn man es dann doch mal bei der Arbeit dabei hat. Hast du da überhaupt irgendwas genutzt oder hat sich das für dich, war das für dich vielleicht gar nicht relevant, weil du bei Wissenschaft im Dialog schon auch so ein Supportsystem hattest?
Genau, solche Angebote habe ich tatsächlich gar nicht genutzt. Genau, ich meine, Wissenschaft im Dialog war eben so offen in den Gestaltungsmöglichkeiten. Also wenn was war, konnte ich immer im Homeoffice bleiben. Und wenn dann das Kind halt mal in Zoom-Konferenzen dabei ist, am Anfang, du hast es ja auch schon angesprochen, am Anfang irgendwie vorne oder auf dem Rücken und dann stetisch und mit dem Kind in die Zoom-Konferenz oder so. Also das war nie ein Problem und ich habe mich ehrlicherweise einfach auch nie über diese Angebote informiert und glaube, das kommt aber eben daher, dass wir so privilegiert waren, schon uns relativ gut organisieren zu können und dass solche Angebote total gut sind für Leute, die halt dieses Dorf quasi nicht haben.
Du hast ja auch einmal angesprochen, du hast dich dann mit anderen ausgetauscht, die dann oder bei denen du auch schon beobachtet hattest, wie die das machen. Wie war so deine Erfahrung mit diesem Austausch? Hat dir das dann viel geholfen? Hast du dich viel informiert? Hast du vielleicht auch Sachen ausprobiert, die andere gemacht haben, die dann für euch nicht funktioniert haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das muss man schon noch mal sagen, ist nicht so, dass ich keine Leute mit Kindern kannte, aber ich kannte halt einfach kaum Leute, wo die Mütter nach weniger als einem Jahr wieder arbeiten gegangen sind. Und das ist, also ich muss noch mal dazu sagen, ich hatte sehr viel Glück. Ich glaube, es gibt sehr viele Mütter, die auch ja sehr viel berichten, dass ihnen Vorurteile begegnen oder Mom-Shaming oder dass sie schlecht behandelt werden. Sowas ist mir alles nie passiert. Aber es gab schon lustige Situationen um unsere Elternzeitverteilung herum. Also bevor ich dann in Elternzeit ging, ging es irgendwann mal um so Online-Schools, die wir anbieten. Und ich hatte da immer so einen Anfangsimpuls, den ich gehalten habe. Und dann ging es um die Schools im kommenden Jahr. Und plötzlich war ich in so einer E-Mail-Verteilerliste drin, wo dann gefragt wurde, wer denn meinen Impuls übernehmen könnte für Juni und September. Und dann habe ich zurückgeschrieben, habe gesagt, ja, ich. Also, weil, da war ich ja dann wieder da. Und dann kam wirklich die Antwort, ja, wie willst du das denn machen, wenn du in Elternzeit bist? Und ich dachte, habe ich gesagt, dass ich da in Elternzeit bin? Also, es war überhaupt nicht böse gemeint, aber es war so vollkommen selbstverständlich, dass ich nicht da sein würde, weil wer im März ein Kind bekommt, kann doch nicht im Sommer wieder da sein. Oder keine Ahnung, ich habe irgendwann mit jemandem in der Verwaltung von einem unserer Förderprojekte telefoniert und die war dann auch ganz erstaunt. Ach, und dann im Mai bist du dann schon wieder da? Wie machst du das denn? Dann habe ich gesagt, ja, mein Partner bleibt zu Hause. Das ist ja ein Luxus.
Wahnsinn.
Habe ich gedacht. Ah, ein Luxus. Würde man das auch andersrum sagen? Oder keine Ahnung, dass ich gefragt worden bin, was machst du denn dann mit deinem Kind? Und ich dachte, na, weiß ich nicht. 8 Wochen kann ja die Mikrowelle benutzen. Was denn so für eine Frage? Also das fand ich schon irgendwie krass und da hat es mir total geholfen, eben mal mit einer Person zu sprechen, die sagt, ja, wir haben das so gemacht und die eben genau wie du vorhin auch schon gesagt hast, sagt, na, es ist halt einfach auch Logistik. Also es, wenn man das nie sieht, glaube ich, überhaupt nicht darauf kommt, sondern einfach denkt, es geht nicht anders und mir ist es deshalb auch total wichtig und ich habe mich ja wahnsinnig gefreut, dass du mich für diese Folge angefragt hast, weil es mir so wichtig ist, dass man zumindest mal sieht, dass man es auch anders machen könnte. Und das heißt ja nicht, dass das jeder so machen kann. Ich sage ja auch die ganze Zeit, wie privilegiert wir sind. Wir waren auch sehr privilegiert, dass wir beide, glaube ich, fast auf den Cent genau das gleiche Gehalt hatten. Ja, gut, dann kann man sich halt auch frei entscheiden, wer zu Hause bleibt. Oder dass auch mein Partner nicht mehr in der Ausbildung war. Der arbeitet in der Wissenschaft lustigerweise, super flexibel war und einfach entscheiden konnte. Er ist jetzt auch so lange raus. Es gibt viele Konstellationen, in denen das nicht so leicht geht oder nicht so gut funktioniert. Und der Gender Pay Gap hilft nicht dabei, das Leuten leichter zu machen, sich anders zu entscheiden. Aber worum es mir immer geht, ist zu sagen, Ich glaube, es gibt schon noch mehr Leute, die das eigentlich von den strukturellen Bedingungen her leisten könnten und die sich dann immer noch emotional entscheiden müssen, ob sie das wollen, aber die vielleicht oft gar nicht denken, dass es geht. Und das, glaube ich, einfach zu zeigen, das kann schon gehen. Und eben auch Ansprechpersonen zu haben. Ich war total froh, dass ich eine Person kannte, mit der ich mal reden konnte und die mir das mal so erzählt hat. Und tatsächlich habe ich einige, gerade der Logistik-Sachen, total von denen übernommen. Und die haben super für uns funktioniert. Irgendwie, ja, erspare ich dir jetzt Kühlketten von Muttermilch und so. Aber da, darum ging es halt irgendwo im Endeffekt. Und die mir auch so ein bisschen dieses Gefühl gegeben hat, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, ist es primär Logistik. So, das hat mir total geholfen. Und ich würde auch einfach sagen, wer das hier jetzt hört und sich denkt, oh wow, das spricht mich voll an oder da würde ich gerne mehr drüber hören, ich bin auf LinkedIn, schreibt mir. Also manchmal hilft es ja einfach zu wissen oder sich überhaupt darüber zu informieren oder dann auch eine Entscheidung dagegen zu treffen. Ja. Ist ja auch in Ordnung, muss ja niemand so machen, aber einfach zu wissen, dass es diese Option überhaupt gibt.
Ja, ich finde das auch total spannend. Genau deswegen habe ich dich ja auch angeschrieben, weil ich bisher auch nicht wusste, wie das funktionieren kann. Also was für ein Netzwerk man vielleicht dafür braucht, wie vielleicht auch der Arbeitgeber dafür aufgestellt sein muss, was für eine Einstellung der auch dazu haben sollte, damit das auch alles irgendwie gut funktioniert und womit man dann vielleicht doch irgendwie mal konfrontiert wird mit irgendwelchen Sprüchen, die man vielleicht so als blöd wahrnimmt, aber die einfach dann auch nochmal zeigen, dass es einfach ein Modell gibt, von dem alle so ausgehen und davon kommt man irgendwie schlecht weg. Und für mich ist das auch irgendwie Thema, also keine Sorge, ich bin nicht schwanger, mein Arbeitgeber, aber irgendwann, wenn es so Richtung 30 geht, dann macht man sich natürlich irgendwann so ein paar Gedanken darüber. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe in meinem Umfeld niemanden, der relativ schnell wieder arbeiten geht. Und ich könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass ich da irgendwie Lust habe, das dann auch so weiterzumachen, weil mir das einfach Spaß macht und dann irgendwie auch so ein Modell zu finden. Und es ist wirklich das erste Mal, dass ich ja höre, wie jemand das gemacht hat. Also direkt wirklich dann nach dem Mutterschutz dann auch wieder zu arbeiten, dann auch so ein Modell mit dem Partner zu finden. Ja, und auch einfach, welche Absprachen getroffen werden müssen. Die Logistik ist einfach, finde ich einfach am spannendsten und am unromantischsten, aber es ist so ein super Bild, wirklich.
Und das heißt natürlich auch nicht, dass es immer konfliktfrei ist. Klar, natürlich. Die Partner sind dann in Elternzeit, aber das heißt ja nicht, dass die Lust haben, den Tag dann nach der Stilluhr sozusagen zu stellen. Und natürlich haben wir auch mal diskutiert oder gab es Reibungen. Aber die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, hat man sich zusammen darauf geeinigt, dass es einem das irgendwie wert ist?
So. Genau, da wollte ich gerade auch nochmal nachfragen. Gab es dann irgendwie so Situationen, wo es eben dann diese Reibereien gab oder vielleicht, wo auch etwas nicht so gut miteinander vereinbar war? Und ja, wie hat sich das angefühlt? Wie bist du damit umgegangen? Konntest du da auch einfach wieder, ja, vielleicht strategisch denken und eine Lösung einfach schnell finden? Wie war das?
Ja, keine Ahnung. In dem Sommer zum Beispiel war es mega heiß und dann hatten wir irgendwelche Veranstaltungen und dann sollst du da mit diesem kleinen Kind bei 36 Grad durch die Stadt, um das dann für eine Viertelstunde stillen irgendwo vorbeizubringen. Also wir hatten häufig diese Diskussion, dass mein Partner dann meinte, kannst du da nicht doch irgendwo abpumpen? Und ich habe gesagt, nee, ich habe doch schon gefragt, jetzt lass mich doch mal. Also natürlich haben wir darüber irgendwie diskutiert und es gab auch echt Tage, die irgendwie hart waren, so lange Veranstaltungen und wo ich natürlich dann irgendwie auch zerrissen war und irgendwie einerseits dachte, ich will da schon auch unbedingt dabei sein, ich habe das mitgeplant, das ist mir irgendwie wichtig, aber gleichzeitig ist da auch ein kleines Kind zu Hause oder weiß ich nicht, Momente, wo ich nach Hause kam, nach der Probe halt häufig am Anfang, ne, das war ja dann schon immer irgendwie abends. Und dann dachte, boah, jetzt weint das Kind und kann ich das irgendwie mit mir vereinen, dass ich jetzt dann nicht da war und jetzt weiß, das Kind war schon auch jetzt eine halbe Stunde lang unglücklich. Klar, wenn man immer da ist und immer verfügbar ist, hat man natürlich mehr das Gefühl, ja, jetzt werde ich dem hier allen gerecht. Aber ich habe immer gedacht, ne, wenn es ich wäre ja um die Ecke gewesen, hätte ja jederzeit kommen können, wenn es wirklich schlimm ist. Und ansonsten ist mein Partner ja genauso ein liebender Vater, der fürs Kind da ist und sich darum kümmert. Und also deren Beziehung ist auch total toll. Und das, ja, habe ich immer versucht, mir so vor Augen zu führen. Es gab auf jeden Fall eine Situation, also da dachte ich wirklich, jetzt reicht es mir aber mit der Vereinbarkeit. Ich bin irgendwann dann im Herbst das erste Mal 2 Nächte weg gewesen. Ich war in Zürich zum Doktorandinnenkolloquium. Und das war echt anstrengend, weil ich zu der Zeit noch gestillt habe. Das heißt, ich musste abpumpen, weil ich sonst über die 2 Nächte natürlich die Milch verloren hätte. Ich musste davor auch relativ viel vorpumpen, weil ich ja dann fast 3 Tage nicht da war. Zürich ist ja lange Hin- und Rückfahrt und dann irgendwie 2 Nächte. Und dann hatte ich so ein bisschen mich so scammen lassen quasi von so einem Hotel, das behauptet hat, es wäre so ein Hotel, wo man so eine abgeschlossene Einzelkapsel hätte, in der man schlafen kann. Und turns out, es waren halt irgendwie so Holzcontainer mit Vorhängen. Das heißt, es war total einsehbar und man hatte eigentlich keine Privatsphäre. Und da irgendwann, als ich dann da auf dieser schäbigen Toilette saß und abpumpen musste und dann die schöne Milch quasi direkt in die Toilette kippen konnte, weil ich sie auch nicht mitnehmen konnte, da dachte ich irgendwann, boah,
oh nein,
das ist jetzt echt ein bisschen anstrengend. So hatte ich mir das hier nicht vorgestellt. Aber irgendwo, also dadurch, dass es auch so absehbar war, konnte ich es auch ein bisschen mit Humor nehmen. Also weil es so absurd war, diese Situation. Und auch sehr klar war, das ist halt jetzt hier einmal irgendwie für 3 Tage und dann ist auch gut. Und zu Hause wusste ich, war alles gut, das klappte alles super, das war kein Problem. Aber an den Moment erinnere ich mich noch gut, das war nicht so schön.
Den wirst du wahrscheinlich auch nie wieder vergessen.
Nee.
Was ich mich noch frage ist, man kennt das ja irgendwie so aus Filmen oder andere Mütter erzählen das einem, so ja, wenn du erstmal ein Kind hast, dann denkst du ganz anders über Sachen nach, über die Arbeit, dann ist alles so unwichtig und hier und da. Hast du da auch irgendwie Erfahrungen gemacht? Also hat dich die Mutterschaft irgendwie anders auf den Job oder auf die Promotion schauen lassen, auf das, was du sonst so machst?
Jein. Also ich würde tatsächlich sagen, dass ich, wie ich irgendwie thematisch oder inhaltlich die Dinge sehe, das hat sich nicht so viel verändert. Ich würde sagen, dass ich danach irgendwie nochmal dankbarer für den Job und die Promotion, da war ich das Gefühl, das ist so cool, dass ich so denken darf und dass ich jetzt hier sitzen kann und mir darüber Gedanken machen kann. Das fand ich eher immer, ja, hatte ich irgendwie nochmal eine größere Wertschätzung für diese mentale Arbeit. Ich finde schon, dass, oder ich konnte mir, bevor ich Mutter geworden bin, schon nicht so richtig vorstellen, wie sich das anfühlt, ein Kind zu haben und diese krasse Liebe zu diesem Kind. Ich glaube, das verändert einen schon, aber ich habe nicht so stark das Gefühl, dass es eine Auswirkung darauf hatte, wie ich meinen Beruf zum Beispiel sehe.
Okay. Ja gut, muss es auch nicht, ne? Also vielleicht wäre da was bei gewesen, aber muss ja auch nicht sein, ne? Zuletzt hast du mir auch schon mal erzählt, dass du ja jetzt bald wieder in Mutterschutz gehst. Und da wollte ich dich fragen, wie habt ihr das jetzt beim zweiten oder fürs zweite Kind geplant? Macht ihr da alles so, wie es vorher auch gelaufen ist? Oder habt ihr jetzt irgendwie nochmal eine andere Strategie?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da wäre ich sonst auch noch mal drauf zu sprechen gekommen, weil das gehört natürlich zur Wahrheit dazu. Wir hätten es total gerne wieder so gemacht wie beim ersten Kind. Habe ich ja länglich erzählt, wie zufrieden wir waren und wie cool wir das fanden. Aber ich habe ja auch schon erwähnt, dass mein Partner in der Wissenschaft arbeitet und er ist an einem Exzellenzcluster angestellt, das nicht verlängert wurde in der letzten Exzellenzrunde. Und das bedeutet, dass sein Vertrag zum Dezember ausläuft und es auch aufgrund der Art, wie die Förderung gestrickt ist, es nicht möglich ist, Mittel noch weiter zu strecken. Das heißt, wir haben einen Antrag wieder auf Elternzeit genauso gestellt, wie wir es beim ersten Kind gemacht haben und aber eben die Rückmeldung bekommen, dass es nicht funktioniert, seinen Vertrag dann darüber hinaus zu verlängern. Und er hat im Moment auch noch keine Anschlussfinanzierung oder einen Anschlussvertrag. Was also bedeutet hätte, wenn er jetzt ab Geburt wieder in Elternzeit gegangen wäre, wäre er quasi in Elternzeit gegangen und dann danach arbeitslos. Und dann haben wir entschieden, machen wir es diesmal andersrum. Das heißt, ich werde nach dem Mutterschutz nochmal 4 Monate in Elternzeit gehen und dann ab Januar, wenn er, es sei denn, da passiert jetzt noch irgendwas, aber wenn er absehbar eben sowieso arbeitslos ist, geht er nochmal ein halbes Jahr in Elternzeit. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen andersrum, wir haben es trotzdem immer noch 50-50 aufgeteilt, das war uns wichtig und er wird auch am Anfang 2 Monate mit zu Hause bleiben, auch das war uns wichtig. Auch das wieder ein Privileg, das wir uns gönnen können, denn kurz nachdem unser erstes Kind geboren wurde, wurde beschränkt, wie lange man parallel bezahlt in Elternzeit gehen kann. Das sind jetzt keine 2 Monate mehr, das ist nur noch 1 Monat, was natürlich nochmal mehr incentiviert, dass insbesondere statistisch, wenn man sich das anschaut, Väter relativ schnell dann wieder nach der Geburt arbeiten gehen. Wir haben entschieden, wir wollen noch mal diese 2 Monate und haben das Glück, es uns finanziell leisten zu können, 1 Monat nicht bezahlte Elternzeit dann eben auf der Seite meines Partners zu haben. Genau. Und dann bin ich bis Jahresende in Elternzeit und er geht danach in Elternzeit. Und dann hoffen wir, dass er quasi diesen Rest Arbeitszeit dieses Jahr dafür nutzen kann, einen Anschlussvertrag dann zu bekommen, sodass er ab Sommer nächsten Jahres auch wieder arbeiten kann.
Okay, also doch nochmal eine ganz andere Situation, aber trotzdem irgendwie nochmal eine Lösung dafür gefunden. Ja, sehr spannend.
Ja, es hat uns auch viel beschäftigt natürlich, weil wir sozusagen ja so viele gute Erfahrungen irgendwie gemacht hatten und so das Gefühl hatten, das hat immer so gut geklappt, dass ich auch mal nicht da bin und die Bindung zwischen den beiden ist so stark. Und dann haben wir uns viele Sorgen auch eine Zeit lang gemacht. Wird es dann wieder so, schaffen wir das? Nicht, dass wir dann quasi doch wieder abrutschen in so Dynamiken, die wir eigentlich nicht wollen. Weil ich sagen würde, diese Anfangszeit, in der diese Stillbeziehung auch so eng ist zwischen Baby und Mutter, ist es sehr einfach, dass es abrutscht in eine große Verantwortung der Mutter und eine Beziehung, in der der Vater nicht mehr so richtig reinkommt. Ja. Weil diese körperliche Nähe einfach so hoch ist, wenn man stillt. Und das ist natürlich, wenn man abpumpt und also dann mit der Flasche füttert, wird das natürlich ein Stück weit ausgehebelt. Und da hatten wir so ein bisschen Angst. Und dann haben wir irgendwann aber gesagt, naja, es muss ja auch in unser Leben passen. Und uns ist es ja wichtig, trotzdem sicherzustellen, dass die beiden eine enge Beziehung haben, dass ich weiterhin mein Hobby machen kann. Das wird auch beim zweiten Kind, werden wir das wieder versuchen sicherzustellen. Dass wir irgendwann gesagt haben, wir lösen uns jetzt auch ein bisschen von der Vorstellung, dass die einzige Möglichkeit, um eine gleichgestellte Partnerschaft zu haben, jetzt dieses Elternzeitmodell ist, wie wir das beim ersten Kind gemacht haben. Das war sehr cool, das hat uns sehr viel ermöglicht, das hat uns total viel Spaß gemacht. Aber wir werden jetzt einfach alles daran setzen, eine gute Dynamik zu haben, auch wenn es nicht genau das Modell ist, was wir uns ausgemalt haben.
Ja, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht kann ich für die 20. Folge nochmal mit dir reden und fragen, wie das dann beim zweiten Kind lief. Das würde mich auch dann interessieren. Ja, bis hierhin haben wir, glaube ich, einen sehr schönen Einblick in deine Erfahrungen bekommen mit dem Arbeiten, dem Promovieren und dem Mutterwerden und Sein. Hast du sonst noch irgendwelche Sachen, die dir gerade so zwischendurch in den Kopf gekommen sind? Wir haben jetzt schon über vieles gesprochen.
Also, ich glaube, was ich total wichtig finde bei dieser Frage nach Vereinbarkeit oder wie will ich die Dinge machen, ist es unabhängig, wofür man sich am Ende entscheidet, welches Modell man jetzt nimmt. Ob man überhaupt noch arbeitet, gibt auch Leute, die arbeiten ja gar nicht mehr, dass man sich immer fragt, was ist mir eigentlich wichtig, was will ich, was brauche ich, was tut mir gut und sich auch einzugestehen, dass das total subjektiv sein kann und sich nicht unter Druck setzen zu lassen von Leuten, bei denen es anders ist und die man vielleicht sieht. Ne, also es wird ganz, ganz viel ja empfohlen, dass man gerade in Mutterschutz und mit einem kleinen Kind dann auf jeden Fall jetzt nicht noch irgendein Projekt haben soll, sondern dass man sich auch entspannt und sich darauf konzentriert. Und mir hat das eben immer gut getan. Aber das soll ja auch niemand anderen unter Druck zu setzen, zu denken, oh ja, jetzt muss ich auch irgendwie was leisten und jetzt bin ich im Mutterschutz und muss irgendwie trotzdem performen und ein Buch schreiben, meinen Jagdschein machen, wie sich das so manche Leute vorstellen. Sondern einfach zu gucken, was tut mir denn gut? Und vielleicht tut mir was gut, was vielen anderen Leuten in meinem Umfeld nicht gut tut, aber dann ist es trotzdem in Ordnung, weil am Ende, oder das ist zumindest das, woran wir sehr stark geglaubt haben und ich hoffe, wir haben recht, natürlich auch Kinder davon profitieren, wenn es den Eltern gut geht. Und ich glaube, dass es mir einfach sehr gut ging, als ich auch gearbeitet habe, weil es mich irgendwie erfüllt und als Person ein bisschen kompletter macht. Und ich glaube, dass das dann auch positiv für so eine Familie ist, wenn Eltern ausgeglichen sind und das Gefühl haben, ne, wenn dann mein Partner zu seinem Chor geht oder ich zu meiner Band und wir kommen nach Hause und sind davon total beschwingt, dann geht es uns besser. Und das projizieren wir natürlich auch in die Familie irgendwie rein. Und ja, ich habe eben heute versucht zu erzählen, wie es für mich war und was wir gemacht haben. Und vielleicht fühlt sich davon irgendwie jemand inspiriert oder denkt nochmal anders darüber nach. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, seinen eigenen Weg zu finden und zu gucken, wann geht es mir gut und wann geht es uns als Familie auch gut.
Ja, ich glaube, es war ein sehr, sehr schönes Schlusswort für diese Folge. Ich würde dir komplett zustimmen, wobei es natürlich manchmal auch sehr schwierig ist, irgendwie auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten, vor allem wenn da so ein kleines Kind, kleines Baby ist, wenn man den Partner hat und ja, es ist dann manchmal vielleicht auch alles gar nicht so einfach, wie man denkt, aber trotzdem ein schönes Schlusswort, eine schöne Erinnerung daran, dass man vor allem auch auf sich selbst achten muss und ja, wir haben viel auch darüber gesprochen, was Privilegien auch so bewirken können bei so einer Planung von Vereinbarkeit und Umsetzung. Und ja, ich glaube, ich würde im Nachgang oder in den Shownotes einfach auch mal so ein paar ja, Empfehlungen bereitstellen, damit man, wenn man vielleicht nicht diese ganzen Privilegien hat, trotzdem mal schauen kann, okay, wo kann man sich Hilfe holen, wo kann man sich Unterstützung holen, welche Angebote gibt es eigentlich? Also wie gesagt, du hast ja wenig genutzt, weil du einfach schon so ein super Netzwerk hattest, super unterstützende Eltern, sehr schönes Arbeitsumfeld, aber es ist ja leider nicht immer so. Ja, da würde ich einfach noch mal ein bisschen was bereitstellen und ja, würde mich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch so einen sehr persönlichen und privaten Einblick in dein Leben gegeben hast. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll für die Hörer und Hörerinnen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das Gespräch.
So, Lilian hat ihre Geschichte erzählt. Wie sieht's bei dir aus? Welche Erfahrungen hast du mit Vereinbarkeit von Job, Promotion und Mutterschaft gemacht? Ich sag nur Muttermilch-Kühlkette. Schreib es in die Kommentare und teile deine Erfahrungen auf LinkedIn. Und damit bis zum nächsten Mal bei Kurz mal was anderes machen.